Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass Sie hier sind und dass wir bis auf den letzten Platz besetzt sind. Heute ist Mittwoch, der 4. Juli 2018. Unser Thema heißt Selbstfreundschaft, wie das Leben leichter wird. Anlass für dieses Thema ist das gleichnamige Buch, das in diesem Frühjahr erschienen ist, Selbstfreundschaft, wie das Leben leichter wird. Autor dieses Buches ist der Philosoph der Lebenskunst, Professor Wilhelm Schmidt aus Berlin. Wilhelm Schmidt beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Selbstfreundschaft. Heute schreiben und reden ja viele über Selbstfreundschaft oder Selbstliebe. Aber meines Wissens war Wilhelm Schmidt der Erste, der dieses Thema aufgegriffen und zu einem öffentlichen Thema gemacht hat, nämlich bereits im Jahr 2004. Da erschien nämlich dieses Grundlagenwerk mit sich selbst befreundet sein von der Lebenskunst im Umgang mit sich selbst. 467 Seiten, eng beschrieben, in kleiner Schrift. Das zeigt, wie gründlich Professor Wilhelm Schmidt sich mit diesem Thema auseinandergesetzt ist, durchdacht hat und von allen Seiten beleuchtet hat. Doch 467 Seiten, das erfordert einiges an Disziplin und an Zeit, um es zu lesen. Im heurigen Frühjahr ist nun diese benutzerfreundliche Version, wenn ich das so sagen darf, dieses umfassenden Grundlagenwerks erschienen. Es enthält 10 lebenspraktische Anregungen zur Selbstfreundschaft. Zuvor hat Wilhelm Schmidt in einem anderen Inselbändchen das Glück der Freundschaft beschrieben und in einem weiteren den Nutzen der Feindschaft. Sich selbst der beste Freund, die beste Freundin sein, wie geht das? Vorbild für die Selbstfreundschaft ist die Freundschaft zwischen zwei Menschen. Wie schaut die aus? Der Schriftsteller Alfred Polgar hat einen kleinen Text geschrieben, eine Art Brief an den vollkommenen Freund. Und dieser Text ist wohltuend realistisch und gewürzt mit feinem, trockenem Humor. Und zudem enthält er indirekt eine klare Botschaft für das Gelingen einer Zweierbeziehung, die ja oft mit heillosen Erwartungen überfrachtet ist und gerade daran scheitert. Diesen Brief von Alfred Polgar trage ich schon lange mit mir herum und ich möchte Ihnen zum gedanklichen Aufwärmen ein paar Zeilen vorlesen. Alfred Polgar schreibt: Einmal, Lieber, muss ich dir doch danken für deine Auffassung und Übung von Freundschaft. Du weißt, dass Freundschaft keine Nutzpflanze, sondern eine Zierpflanze ist. Du spielst nie die Komödie, als glaubtest du, Gefühl könne die Grenze niederlegen, die einen Egoismus vom anderen streng scheidet. Du willst nicht das absurde Verschmelzung der beiden Egoismen, sondern das einzig mögliche, gute Nachbarschaft. Dein eigentliches Ich-Geheimnis gibst du dem Freund nicht preis und machst keine aussichtslosen Versuche, hinter das Seine zu kommen. Du kennst die feineren Techniken der Freundschaft, das Ausweichen, das Nichtfragen, das Wegsehen. Du lässt dem Freund nicht Gerechtigkeit widerfahren, wie sie deine Gesetze statuieren, sondern du duldest, dass er nach seinen Gesetzen irre. Du ziehst ihm nicht die Krücken weg, an denen er humpelt, zerstörst nicht das komplizierte, kunstvoll gefügte System von Missverständnissen und Täuschungen, in das sein Leben eingeflochten ist. Eben weil du die Kleinheit, die Schwäche, die Not des Freundes durchschaust, spielst du achtlos über sie hinüber, legst keinen Finger in offene Wunden, denn das machte sie höchstens unrein, kommst nicht mit der Wahrheit, die doch nur wie das Ärztewort träfe, das dem unheilbar Kranken sagt, er sei's. Du gibst ihm, dem Freund, lieber gute Lügen, die ihn stärken, als harte Aufrichtigkeiten, die ihn schwächen und zerstören. Du tust ihm den Gefallen, ihn zu sehen, wie er gesehen werden mag, und lässt Nobel die besten Gelegenheiten vorübergehen, ihm zu zeigen, du sähest ihn, wie er leider ist. Deine Freundschaft hat keine Räusche, in denen sie verspricht, was sie nüchtern nicht hält. Ich habe Ihnen diese Zeilen von Alfred Polgar deshalb vorgelesen, weil auch dieses Buch über Selbstfreundschaft nicht rauschhaft beschreibt, was man nüchtern nicht halten kann, sondern Wilhelm Schmidt zeichnet ein wohltuend realistisches Bild von Selbstfreundschaft, keine pathetischen Höhenflüge, die zwanghaft zum Scheitern führen, sondern gründlich durchdachte, lebenspraktische, alltagstaugliche Anregungen, eine freundlich, nachsichtige Beziehung zu sich selbst zu pflegen und das eigene Leben zu bejahen, und zwar nicht nur mit den lichten, sondern gerade auch mit den Schattenseiten. Die Erprobung der philosophischen Theorie in der Praxis, die Präzisierung einer philosophischen Lebenskunst, die im wirklichen Leben etwas taugt, das ist das Anliegen von Professor Wilhelm Schmidt seit über 20 Jahren. Er ist überzeugt, Lebenskunst ist nicht in erster Linie für das gelingende Leben da, sondern Lebenskunst wird vielmehr vor allem dann gebraucht, wenn das Gelingen ausbleibt und Lebensfragen aufbrechen. Deshalb hat Wilhelm Schmidt vor genau 20 Jahren eine große Herausforderung angenommen, nämlich als philosophischer Seelsorger in einem Krankenhaus zu arbeiten, also gerade dort, wo Menschen das Leben nicht mehr verstehen, dass sie mit Lebenskrisen und Krankheiten konfrontiert sind. Über die Erfahrungen als philosophischer Seelsorger hat Wilhelm Schmidt dieses ungemein spannende Buch geschrieben, Das Leben verstehen. Dies als Hintergrund zu dem, was Sie nun hören werden. Noch eine letzte kleine Bemerkung. In früheren Vorträgen, die Sie als Videos auf unserem YouTube-Kanal nachhören können, hat Wilhelm Schmidt hier über Liebe, Glück, Unglücklichsein und Gelassenheit gesprochen. Diese Videos sind bis heute 231.000 Mal aufgerufen worden. Jetzt ist die Selbstfreundschaft dran. Lieber Herr Professor Schmidt, ich danke Ihnen sehr, dass Sie in Ihrem dichten Terminkalender, der Sie bis nach Indien, nach China, nach Südkorea führt, diesen Abend für Feldke reserviert haben. Seien Sie herzlich willkommen.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ist das schon an? Verstehen Sie mich gut? Auch in den hinteren Reihen? Danke. Ja, vor ein paar Jahren publizierte ich ein Buch über Gelassenheit und stellte es hier auch vor. Und dann war es, wie es halt so häufig ist, hinterher wird man klüger. Mir wurde erst hinterher klar, du hast da ein schönes Gebäude errichtet. Die Metapher ist nicht zufällig. Als Alternative zum Philosophenberuf habe ich mal erwogen, Architektur zu studieren. Also baue ich nun eben philosophisch Häuser, die natürlich standsicher sein sollten. Und da fiel mir eben hinterher auf, du hast da jetzt also ein Haus errichtet, in das auch viele Menschen gerne reingehen. Der Eingang ist offenbar freundlich gestaltet, sodass die Menschen gerne zur Gelassenheit gehen und Freude daran haben, sich in Gelassenheit zu üben. Aber da du ja nicht Architektur studiert hast, hast du eine Kleinigkeit übersehen. Wo ist das Fundament? Was hilft ein schönes Haus, wenn es kein Fundament hat? Was ist das Fundament der Gelassenheit? Wie soll ein Mensch gelassen sein, wenn er kein gutes Verhältnis zu sich selber hat? Das ist die Grundbedingung dafür, Gelassenheit überhaupt entwickeln zu können. Im Grunde war mir das klar, für mich persönlich wie auch philosophisch. Herr Köb hat das erwähnt, 2004 ein umfangreicheres Werk zu dem Thema mit sich selbst befreundet sein. Aber vermutlich genau deswegen habe ich übersehen, das müsstest du nun eben auch einer größeren Zahl von Menschen zeigen, dass die Basis der Gelassenheit diese Selbstfreundschaft ist und sie nicht dazu nötigen, sich durch so einen dicken Schmöker durchzuwälzen, sondern das Angebot machen, in ein, zwei Stunden alles Wesentliche zur Selbstfreundschaft aufzunehmen und dann selbst zu erwägen, ob das für sie interessant ist oder nicht. Populärer geworden ist ein anderer Begriff, nämlich die Selbstliebe. Die Selbstliebe hat eine erstaunliche Geschichte hinter sich, denn sie war viele Jahrhunderte verpönt. Das war das allerletzte, was man tun konnte, sich selbst zu lieben. Sie erinnern sich vielleicht an das Gebot der Nächstenliebe: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht eigentlich drin. Selbstliebe ist die Grundlage der Nächstenliebe. Ganz streng genommen, wenn man den Text im Original liest, Original ist das Neue Testament auf Griechisch geschrieben, steht da nicht Selbstliebe, sondern steht Agape. Da steht auch nicht Nächstenliebe, sondern steht Agape. Agape hat schon was mit einer positiven Gestimmtheit gegenüber anderen und gegenüber sich selbst zu tun, aber es könnte missverständlich sein, hier von Liebe zu sprechen. Sprechen wir lieber von Zuwendung. Zuwendung zu anderen, den Nächsten und nach Möglichkeit, denke ich, vermutlich auch den Fernsten. Vielen Menschen gelingt es ja gar nicht, sich den Nächsten zuzuwenden und wenden sich dann gleich zu den Fernsten. Und eben auch sich selbst zuzuwenden, um fähig zu werden, sich anderen zuwenden zu können. Denn wenn wir mit uns selber nicht zurechtkommen, haben wir gar nicht die Kraft, uns anderen zuzuwenden. Das wusste dieser alte Text, der ja auch noch auf das Alte Testament Moses ursprünglich zurückgeht. Wie auch immer, Fakt ist, schon relativ früh im Christentum, etwa um das Jahr 370 nach Christus, wurde den Christen untersagt, den zweiten Halbsatz ernst zu nehmen, sich selbst zuzuwenden. Wenn Sie das selber nachlesen wollen, das finden Sie bei dem Kirchenvater Basilius dem Großen. Ich bin dieser Geschichte mal nachgegangen, um ausfindig zu machen, wo da die geschichtlichen Wendepunkte geschehen sind. 1000 Jahre später bemerkt ein, ja, ich glaube, man darf ihn auch als Kirchenvater bezeichnen, Thomas von Aquin, bemerkt das, dass hier eine Verkürzung stattgefunden hat, die nicht sinnvoll ist, weil sie nicht funktioniert, hat gefordert, dass der Satz Nächstenliebe wie dich selbst voll ernst genommen wird, mit dem Resultat null. Das hat nicht gefruchtet. Nicht mal ein Thomas von Aquin, die Autorität beider Kirchen. So ist das geblieben, bis weit in das 20. Jahrhundert hinein. Das ist die Geschichte auch meines eigenen philosophischen Werdegangs, dass ich das bemerkt habe. 80er Jahre, 90er Jahre war von Selbstliebe noch keine Rede. Dann begann diese Rede, man kann lange darüber nachdenken, was hat denn hier den Umschwung gebracht? Ich vermute, das war eine Folge des Zusammenbruchs des Sozialismus, Das mag Sie vielleicht überraschen. Was hat dieses politische Ereignis mit der Entdeckung der Selbstliebe zu tun? Aber vergessen Sie nicht, der Sozialismus und der soziale Kapitalismus hatte den Menschen versprochen, sich um sie zu kümmern. Im Zweifelsfall bis auf die Toilette. Denn da waren ja auch noch, jedenfalls im Osten, Abhöranlagen installiert, nicht wahr? Weil da kann man ja interessante Dinge hören auf der Toilette. Also Staaten in Ost wie in West, die die Menschen glauben machten, wir kümmern uns vollständig um euch, ihr müsst gar nichts selber machen, wir sorgen dafür, dass euer Leben gelingt, dass ihr glücklich werdet, dass ihr lange lebt und gesund seid. Und dann brach der Sozialismus zusammen, damit brach dieses Versprechen Ost zusammen und dann hatte West auch keinen Anlass mehr, so ein Versprechen aufrechtzuerhalten, dass er immerhin auch was gekostet hat, also real in Sozialleistungen was gekostet hat. Und dann erlebten wir so 10, 20 Jahre eines Kapitalismus, den wir eigentlich nur aus den Geschichtsbüchern kannten, unter dem Stichwort Neoliberalismus. Wurde versucht, Sozialleistungen abzubauen, wo immer es nur geht. Und den Menschen wurde klar, wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, um mich kümmert sich kein Schwein, schon gar nicht der Staat. Das war der Zeitpunkt, das war der Impuls, dass so etwas wie Selbstliebe entdeckt worden ist von den Menschen. Ich möchte mal sagen, wild, wie das häufig geschieht. Und dann wird das eingefangen von Theorien, insbesondere psychologischen, psychotherapeutischen Theorien, die das dann geradezu propagiert haben, Selbstliebe. Warum spreche ich jetzt von Selbstfreundschaft? Weil ich der Selbstliebe misstraue. Ich möchte Menschen lieben, zuallererst meine Frau, meine Kinder. Aber ich möchte nicht mein eigener Geliebter sein. Das scheint mir übertrieben zu sein. Oder in der weiblichen Form, Sie entscheiden bitte vollkommen selbst, ich rede Ihnen da nicht rein. Wenn Sie die Selbstliebe toll finden, lassen Sie sich nicht von einem Philosophen irritieren. Aber mir scheint das einen unguten Beigeschmack zu haben, die Geliebte seiner selbst zu sein. Wir tun uns ja schon schwer, andere Menschen wirklich zu lieben. Warum eigentlich? Naja, weil es uns nahe liegt, den oder die andere zu idealisieren, zu überhöhen, wahnwitzige Erwartungen in den anderen zu stecken und dann bitter enttäuscht zu sein, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Wir denken gar nicht daran, dass der andere in uns Erwartungen setzt, uns idealisiert. Das wollen wir nämlich nicht gerne. Wir wollen so akzeptiert und genommen werden, wie wir sind, gestehen das umgekehrt, aber dem anderen nicht so. Liebe ist nicht ganz so leicht. Sie ist das Wunderbarste, was geschehen kann im menschlichen Leben. Und sie ist zweifellos ganz am Anfang auch leicht. Das ist auch gut so, so rutschen wir dann einfach rein. Aber sie soll ja dauern, das wollen ja die allermeisten, laut Umfragen. Die Liebe soll dauern und sie kann dauern, aber sie ist nicht leicht auf dem Weg dazu, dass sie dauern kann. Sie ist schwierig. Das sollen wir machen, den Weg sollen wir gehen mit einem anderen Menschen. Im Umgang mit uns selbst könnten wir ermäßigte Ansprüche aufrechterhalten und nachsichtige mit uns sein, so wie der Alfred Polgar das gesagt hat, in Bezug auf den vollkommenen Freund, der ja gerade nicht vollkommen sein braucht, mit dem wir Nachsicht üben können, mit dem wir freundlich umgehen, mit dem es auch relativ leicht ist, umzugehen. Natürlich tauchen Probleme auch in der Freundschaft auf, aber sie sind so leicht zu lösen. Man sieht sich halt eine Weile nicht mehr. Machen Sie das mal in der Liebe. Du Schatz, ich bin dann jetzt für 4 Wochen weg, bis du dich wieder beruhigt hast. Dann sagt Schatz, du, ich bin dann vielleicht noch länger weg. Aber im Umgang mit uns selbst, ein freundliches Verhältnis zu uns selber, ein befreundetes mit ermäßigten Ansprüchen. Und wenn es mal Ärger gibt in der Beziehung mit uns selbst, dann sind wir halt mal eine kleine Weile weg. Ja, ich gebe zu, das ist in dem Fall etwas schwierig. Wir gehen ja trotzdem Tag für Tag 24 Stunden mit uns, aber wir lassen uns dann einfach mal in Ruhe eine Weile. Liebe ist häufig übergriffig. In der Freundschaft kommt das, möchte ich fast sagen, eher nicht vor. Oder wenn, dann ist es doch eine seltene Angelegenheit. Wir lassen den Freund eher in Ruhe als den Menschen, den wir lieben. Selbst Freundschaft also möchte ich gerne als Alternative vorschlagen für diejenigen, denen das interessant erscheint, gegenüber der Selbstliebe, auch in der Hoffnung zum Beispiel, dass wir in der Selbstfreundschaft etwas leisten, was offenkundig heute schwierig geworden ist, nämlich wir hören uns auch mal zu. Wir reden mit uns selber und quatschen uns nicht ständig zu, sondern hören auch mal, was in uns spricht. Das scheint heute eine Errungenschaft zu sein. Eigentlich haben alle Menschen Bedürfnis, dass ihnen zugehört wird, aber es lässt ja keiner mehr dem anderen überhaupt eine Chance, weil wenn wir sprechen, dann sprechen wir so viel, dass der andere überhaupt gar nicht mehr zu Wort kommt. Wir wollen reden. Der andere soll zuhören. Auf den naheliegenden Gedanken machen wir doch ein Deal. Ist ja die Zeit des Dealmachens. Machen wir doch ein Deal mit anderen und auch mit uns selbst, in ungefähr gleichem Maße zuzuhören, wie selber zu sprechen. Das lässt sich ja ungefähr abschätzen, da brauchen wir keine Stoppuhr mitlaufen zu lassen. Irgendwann beschleicht mich das Gefühl, wenn ich mit einem Freund gesprochen habe, jetzt reicht's aber. Das muss mir nicht der Freund sagen, das kann ich mir selber auch sagen. Jetzt hör mal zu. Und so in Bezug auf uns selbst auch, so beginnt Selbstfreundschaft. Das ist eine erste Anregung auf dem Weg zur Selbstfreundschaft. Selbstaufmerksamkeit zu pflegen. Wir wissen, wie wertvoll Aufmerksamkeit ist. Denn wenn Sie es zu Hause gelegentlich schon mal erlebt haben, dass Ihr Gegenüber sich mit allem Möglichen beschäftigt, insbesondere mit Handy und Internet, aber nicht mit Ihnen, auch nicht an einem schönen, ruhigen Sommerabend, wo eigentlich nichts anderes mehr am Platz ist, als sich jetzt zusammenzusetzen bei einem guten Glas Wasser. Sich wechselseitig was zu erzählen und dem anderen zuzuhören. Menschen mögen es gern, wenn auch noch nachgefragt wird. Erzähl mir das noch genauer. Was war da? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Das ist eine Anregung, ein bisschen mehr zu erzählen von sich, erkennbarer zu werden, nachvollziehbarer zu werden. So bleiben Paare auf Tuchfühlung. Nicht indem sie zu viel nebeneinander herleben, ohne überhaupt noch irgendwelche Informationen auszutauschen. Und so eben auch in Bezug auf uns selbst. Wir mögen es nicht, wenn andere gar nicht aufmerksam sind auf uns, jedenfalls Menschen, auf die es uns ankommt. Und wir mögen es auch nicht, wenn wir auf uns selber nicht aufmerksam sind. Die Gründe liegen auf der Hand. Was ist Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit ist eine Energie, die uns geschenkt wird. In dem Blick, der auf uns gerichtet wird, in der Gestik, der Mimik, die uns zugewandt ist, fließt Energie von einem zum anderen. Und das beflügelt uns, wenn wir es bekommen, und wir können uns unsererseits auch andere damit beflügeln. Und dasselbe in Bezug auf uns selbst. Uns selbst nicht zu ignorieren und an uns vorbeizugehen, sondern uns für uns selber zu interessieren, achtsamer wahrzunehmen, welche Kräfte in uns wirksam sind, welche Ängste wir haben, welchen Mut wir mal vielleicht unter Beweis gestellt haben, welche Stärken wir haben, welche Schwächen wir haben, denn nicht ein Mensch, außer einem einzigen natürlich in Washington, nicht ein Mensch minus eins hat nur Stärken. Welche Wünsche, welche Sehnsüchte wir haben, welche Möglichkeiten wir haben, mit welcher Wirklichkeit wir uns auseinandersetzen müssen, Fragen an uns selber stellen, so wie wir gerne Fragen vom anderen hören, um sie zu beantworten, Fragen an uns selbst, was ist mit mir los? Welche Stimmen höre ich in mir? Alles, was in uns los ist, spricht. Wir müssen nur zuhören diesen Stimmen und ihnen eine Gelegenheit geben, mal eine ruhige Minute, na gut, eine Minute reicht nicht, aber eine ruhige Viertelstunde, wo und wie auch immer. Was bedeuten diese Stimmen? Eine angstvolle Stimme, warnt sie mich vielleicht zum Beispiel, denn Ängste haben sehr wohl Sinn, deswegen gibt es sie nämlich. Es ist völlig sinnlos, ein angstfreies Leben führen zu wollen. Das wäre gleichbedeutend damit, ich will mich nicht warnen lassen vor irgendwelchen Gefahren. Ich will stracks in die Sackgasse reinrennen. Ängste bewahren uns davor, in eine Sackgasse reinzurennen, wenn wir auf diese Stimmen hören. Welche Sehnsüchte melden sich in einer Stimme zu Wort? Kann ich diesen Sehnsüchten nachgehen oder lasse ich das besser bleiben, weil die mich vielleicht auch in eine Sackgasse führen könnten? Was geschieht um mich herum? Mit anderen Menschen, mit den Verhältnissen, direkt um mich herum, weiter um mich herum, in meiner Gesellschaft, auf dieser Welt. Was bedeutet das für mich? Wie kann ich darauf antworten? Auf die Weise aufmerksam zu sein auf sich, bringt etwas zustande, was wir brauchen. Nennen wir es Selbstempathie. Empathie ist uns schon vertraut. Wir kriegen es immer wieder zu hören, dass wir empathisch sein sollen gegenüber anderen. Ja, das sollen wir, wechselseitig, empathisch zu sein für andere, um andere nicht allein zu lassen, wenn sie das Bedürfnis haben nach Beistand, nach Zuspruch. Nicht wegrennen, wenn es anderen mal nicht so gut geht. Sie wollen ja auch nicht, dass andere wegrennen, wenn es ihnen mal nicht so gut geht. Das sollen wir wechselseitig so handhaben. Aber die Grundlage dafür, empathisch zu sein gegenüber anderen, ist, Empathie gegenüber sich selbst zu lernen. So lernen wir es am besten. Einfühlsam sein mit uns selber, unsere Gefühle, unsere Gedanken wahrzunehmen, das, was in uns körperlich ist, wahrzunehmen und auf diese Weise eben die Grundlage zu gewinnen, dasselbe auch anderen entgegenbringen zu können. Das ist die Grundlage dafür, dass wir nun die nächsten Schritte tun können, auf den drei Ebenen, die uns als Menschen zur Verfügung stehen, um Selbstfreundschaft zu gewinnen. Uns zu sorgen, zuallererst, weil er uns am nächsten ist, um unseren Körper, den Körper zu pflegen. Wenn ich mit mir befreundet sein will, komme ich nicht umhin, mich mit meinem Körper zu befreunden, weil er ist die Basis des Lebens. Ohne meinen Körper habe ich kein Leben. Insofern macht es nicht viel Sinn, den Körper zu vernachlässigen, weil damit vernachlässige ich mein ganzes Leben. Und beklage mich ja dann, falls der Körper krank werden sollte, wehtun sollte und hinfällig werden sollte. Das wird er zwar irgendwann, darüber wollen wir uns nicht hinweglügen. Das wird er irgendwann, aber davor darf schon noch reichlich Leben sein. Und dafür brauchen wir den Körper. Es kann gut sein, dass es nicht der Körper unserer Träume ist. Wir könnten ihn prinzipiell, die Möglichkeiten stehen heute zur Verfügung, zurechtschneiden lassen. Und ich will auch hier Ihnen nicht reinreden. Wenn Sie das machen wollen, es kann auch wirklich starke Gründe dafür geben. Aber bedenken Sie, dass dabei auch schon Körper verschnitten worden sind. Und dann haben Sie das Problem in Potenz. Denn das lässt sich nicht einfach wieder korrigieren. Wenn mal reingeschnitten worden ist, dann kann man zwar Tesa drüber kleben, aber es ist dann doch sichtbar als Schnitt. Wollen wir lieber den Körper pflegen, so wie er ist, und uns der Lüste erfreuen, die er uns gewährt? Vorausgesetzt, wir kümmern uns um die Lustfähigkeit des Körpers, die Ansehnlichkeit, so weit wie möglich die Gesundheit und Haltbarkeit des Körpers. Wir können die Wahrscheinlichkeit dafür sehr deutlich steigern. Das zeigen medizinischen Statistiken sehr, sehr deutlich. Nur eins können wir nicht. Wir können die Wahrscheinlichkeit, dass wir gesund und haltbar und so weiter restlos durchs Leben gehen, wir können diese Wahrscheinlichkeit nicht auf 100% steigern. Aber wir können sie einigermaßen, vielleicht sogar ziemlich viel steigern, durch einen guten Umgang mit dem Körper, gute Ernährung und viel Bewegung. Sagt Ihnen nicht nur der Philosoph, gehen Sie morgen zu Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin, die sagt genau dasselbe. Deswegen sage ich es ja auch, weil ich es vom Hausarzt gehört habe. Und die Statistiken hier sind sehr, sehr eindeutig. Menschen werden älter und gesünder älter mit viel Bewegung. Auch ich habe lange gesagt, Bewegung, was ist schon Bewegung? Ist das wichtig? So habe ich gedacht. Bis zum Bandscheibenvorfall. Ab da wusste ich, wie wichtig Bewegung ist und lasse seither keine Gelegenheit mehr aus, mich zu bewegen. Vor allem die Pflege der Sinnlichkeit fördert entschieden die Lebensfreude, die das Leben leichter macht. Die Sinnlichkeit, die gebunden ist an unsere 5, 6, 7 Sinne, die so leicht zu üben sind wie nichts, speziell im Frühling und im Sommer, gibt es so viel zu sehen, gibt es so tolle Sachen zu schmecken, gibt es wunderbare Gesänge der Vögel zu hören, gibt es unglaublich was zu riechen, gibt es die Gelegenheit, sagen wir mal, nach einem langen Abend draußen vorm Restaurant zu Hause und es ist noch so schwül, dann muss man sich ja nackert ins Bett legen, wenn Sie verstehen, was ich meine. So viel zur Berührung. Und der 6. Sinn der Bewegung und der 7. Sinn des Spürens in sogenannten Bauch, lange Zeit von Männern verdächtigt, das sei irgendwie so eine komische Erfindung der Frauen. Aber die Neurobiologen konnten vor 20, 30 Jahren zeigen, es gibt den Spürsinn, der eine Verankerung im Bauch tatsächlich hat, weil im Bauch sehr viele Antennen untergebracht sind, die Informationen aus dem Körper und um den Körper herum erfassen und ans Gehirn melden, zum Beispiel Gefahr im Verzug. Und der Mann sagt, wo ist hier Gefahr im Verzug? Ich spüre das, sagt die Frau. Ja, was du immer spürst. Und in aller Regel hat der Spürsinn erfahrungsgemäß recht. Nur, dass es der Mann halt nicht schon gleich gestehen möchte. Befreundung mit dem Körper, also auf der angenehmen Seite, so reichlich wie möglich, ja, dazu ist Leben da. Aber es gibt immer auch die Befreundung, die wir brauchen mit der anderen Seite, denn die ist auch immer da, in jedem Leben. Der Körper verlangt uns ab, uns auch mit den anderen Erfahrungen zu befreunden, die er vermitteln kann. Das sind Schmerzen. Es tut halt mal was weh, Und da sind wir noch gut bedient, wenn nur mal was wehtut. Der Körper kann unansehnlich sein, jedenfalls nach subjektiver Überzeugung. Das scheint sehr verbreitet unter Frauen zu sein, weniger unter Männern. Die gucken nicht so lange in den Spiegel, dass sie sehen könnten, wie unansehnlich sie sind. Man könnte fast heute formulieren, guck mal ein bisschen länger in den Spiegel. Der Körper kann krank werden. Das kann Gründe haben. Das kann auch keine Gründe haben, außer der blanken Zufälligkeit. Wir sind Natur und Natur arbeitet mit blinden Zufällen, wofür auch immer. Und der Körper, das ist sicher bisher, ist endlich. Wir müssen uns mit seiner Endlichkeit befreunden, was natürlich heißt, auch mit dem Älterwerden sich befreunden, was offenbar heute so vielen Menschen so grausame Schwierigkeiten macht, so ankämpfen gegen das Älterwerden, dass man nur ja nichts sieht davon im Gesicht. Trösten Sie sich, andere Menschen sehen immer, wie alt sie sind in ihrem Gesicht. Sie täuschen nur sich selber. Und das hilft ihnen nichts, weil sie sind trotzdem ein Jahr älter geworden, trotzdem sie gekämpft haben aufrecht ein Jahr lang. Trösten kann die Gewissheit, dass kein Körper ausschließlich positive Erfahrungen bereithält. Auch ein perfekt erscheinendes Model entdeckt an sich immer neue Schwachstellen. Eine zweite Ebene steht uns zur Verfügung für die Selbstbefreundung. Dieser zweiten Ebene soll unsere Sorge gelten, das ist unsere Seele. Und fast möchte ich sagen, ihr soll in besonderem Maße die Sorge gelten. Wir können den Körper nicht gut vernachlässigen, aber die Seele ist halt doch entscheidend. Warum? Was könnte mit Seele gemeint sein? Wir sprechen so leichthin von Seele, aber was ist das? Ich glaube schon, dass die existiert. Und ich glaube auch, dass man relativ gut sagen kann, was das ist. Die Seele ist unser Kraftwerk. Ohne die Energie, die unsere Seele ausmacht, wäre der Körper bloße Materie. Da würde es uns gar nichts helfen, den Körper zu pflegen, weil er wäre gar nicht belebt. Belebt wird er nur von Energie. Kein Wesen kann ohne Energie existieren. Also ist sie das Wesentliche des Lebens. Ohne dass alles nichts ist. Sie hat ihren Bezugspunkt im Körper, sie kann sich aber weit über den Körper hinaus erstrecken, wenn wir von der Ausstrahlung eines Menschen sprechen. Strahlung steckt schon die Energie drin, und zwar eine gerichtete Energie. Offenkundig verfügt da ein Mensch über so viel Energie, dass er sie auch noch verstrahlen kann, sodass man im näheren, eventuell sogar im weiteren Umfeld die Energie dieses Menschen sehen kann. Wenn man ihm begegnet, sieht man in den Augen, in den strahlenden Augen, dass dieser Mensch einen Überschuss an Energie hat. Das Gegenteil ist aber auch möglich. Die Energie kann sich in einen Körper dermaßen zurückziehen, dass die Augen verlöschen, ohne dass der Mensch schon tot ist, körperlich tot, aber seelisch möglicherweise tot. Jedenfalls so weit in sich zurückgezogen aufgrund einer Enttäuschung, vielleicht auch aufgrund einer Krankheit, dass die Energie geradezu punktförmig nur noch in ihm vorhanden ist. Wir kennen das im Grunde sehr gut. Wir benutzen auch das Wort Energie sehr, sehr häufig, ohne so richtig darüber nachzudenken, was wir da eigentlich sagen, wenn wir einen Energy Drink zu uns nehmen, wovon ja ohnehin der österreichische Staatshaushalt zum nicht unerheblichen Teil lebt. Energy Drink. Aber ich will das gar nicht schlecht machen, weil es ist so, Sie alle kennen das, voller Energie fühlen wir uns beseelt und lebendig. Und ohne Energie fühlen wir uns ausgelaugt und leblos und kommen morgens schon gar nicht mehr aus dem Bett. Energie ist wahrlich nicht nebensächlich, das ist die Hauptsache der Welt. Vielleicht fragen Sie, welche Energie ist das denn genau? Das lässt sich sehr genau sagen. Das ist elektrische Energie. Das hätten Sie vielleicht nicht gedacht, aber die Birne hier oben heißt aus guten Gründen Birne, das ist nämlich eine Glühbirne. Da ist Elektrizität. Ohne Elektrizität könnten wir nicht denken. So viel verbraucht diese Glühbirne, dass sie bei halbwegs Alltagszustand 20% der Energie des Körpers verbraucht. Wenn wir konzentriert danach denken, 40% der Energie des Körpers, also fast die Hälfte des Energie des Körpers fließt in unser Denken, wenn wir mal denken. Gut, dass wir es nicht zu oft tun. Wärmeenergie, die wir leicht messen können, messen Sie mal heute Abend, wenn Sie nach Hause kommen, was da an Wärmeenergie, wo kommt die her? Na, das ist ja evident. Die haben wir den ganzen Tag von der Sonne aufgenommen. Die Sonne ist die wesentliche Energiespenderin des Lebens auf der Erde in solchem Maße, dass wenn die Sonne abgeschaltet werden würde, was Gott verhüten möge, jedenfalls die nächsten paar tausend Jahre, er verspricht uns ein paar Milliarden sogar, hängt nur davon ab, ob wir es so lange schaffen. Aber wenn die Sonne abgeschaltet werden würde, dann würde in relativ kurzer Zeit sämtliches Leben auf der Erde erlöschen. Nicht nur das menschliche, alles Leben. So viel stammt aus der Solarenergie in unterschiedlichsten Ausformungen, Wellenlängen. Bewegungsenergie und biochemisch gespeicherte Energie. In allen unseren Zellen ist Energie in unterschiedlicher Form gespeichert und kann abgerufen werden. Im Grunde kommt alle Energie aus dem Kosmos. Die Sonne steht vor allem dafür, was das irdische Leben angeht. Aber es ist mehr als die Energie der Sonne. Und wohin geht die Energie, wenn sie unseren Körper irgendwann verlässt? Denn das ist der Moment des Todes, wenn die Energie den Körper verlässt. Das kann man auch messen im Krankenhaus mit EKG, Elektrokardiogramm und den Hirnmessungen. Ist der Zeitpunkt genau bestimmbar? Jetzt ist keine Energie mehr messbar in diesem Körper. Wohin geht diese Energie? Mutmaßlich zurück in den Kosmos. Insofern alle Energie, die aus dem Kosmos kommt, im Laufe eines langen Prozesses wieder in den Kosmos abstrahlt. Das gilt ganz sicher auch für die Energie, die uns ausmacht. Sodass sich sagen lässt, eigentlich stirbt nur der Körper. Die Energie stirbt niemals. Das ergibt sich aus dem Energieerhaltungssatz der Physik von 1847 bis heute gültig. Energie kann in verschiedene Energieformen umgewandelt werden, also zum Beispiel elektrische Energie in Wärmeenergie, Wärmeenergie in Bewegungsenergie und rückwärts und vorwärts, aber sie kann niemals vernichtet werden. Eigentlich eine gute Botschaft. Es gibt keinen wirklichen Tod. Nur nehmen wir das nicht so wahr, weil wir schauen auf die Person und die Person stirbt, soweit wir das beobachten können. Aber nicht das Wesentliche an uns. Das Wesentliche an uns ist nicht die Person. Es gibt Menschen, die sind keine Personen. Die können nicht ich sagen. Ein Säugling, der auf die Welt kommt, sagt noch nicht ich, stellt, soweit wir wissen, auch noch keine Selbstreflexionen an, kann noch keine Pläne machen, keine Projekte entwerfen, ist ein Mensch, aber keine Person. Also nicht die Person ist das Wesentliche. Die Energie ist das Wesentliche. Denn auch ein Säugling, auch ein schwerbehinderter Mensch kann voller Energie sein und sollte insofern auch in voller Würde geachtet werden. Wenn das so verstanden werden kann, wenn, ich will nicht zwingende Wahrheit dafür behaupten, sondern nur hoffentlich sehr plausible Erwägungen, wenn das so verstanden werden kann, dann gilt unsere seelische Sorge sinnvollerweise der Energie in uns und an uns. Von ihr beflügelt wird das Leben leichter. Und wie können wir Energie gewinnen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben zu wenig, und das ist doch ein ziemlich häufiges Gefühl, ich habe zu wenig Energie, ich brauche mehr Energie. Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Die simpelste ist eigentlich Ernährung. Mit der Ernährung die Energie zu uns zu nehmen, die uns beflügelt. Das würde jetzt zum Beispiel dagegen sprechen, zu schnell in gewissen Schnellrestaurants etwas in sich reinzuschieben, was uns gar keine Energie gibt, sondern nur den Magen füllt. Magenfüllen ist nicht identisch mit Ernährung. Also stärker darauf zu achten, was ist das, was ich zu mir nehme? Erlebnisse, wunderschöne Erlebnisse geben uns Energie. Und die müssen nicht viel Geld kosten, eventuell sogar überhaupt keins. Ein tolles Gespräch mit einem Menschen zu führen, Sie wissen genau, wie beflügelnd das sein kann und kostet null. Außer Sie müssen auch bereit sein, ein Gespräch mit anderen zu führen und nicht davon zu laufen. Begegnungen, Kommunikation, Aufmerksamkeit, Meditation. Dafür meditiert man, um Energie herbeizurufen aus dem Raum, der erfüllt ist von Energie. Eine andere Möglichkeit dafür ist das Gebet. Das ist der wesentliche Inhalt des Gebets, nur dass der Adressat etwas anders genannt wird. Nicht Kosmos, sondern Gott. Bin relativ sicher, der Unterschiedswert dazwischen ist null. Aber das mögen Menschen anders sehen und da rede ich auch keinem drein. Das soll jeder so sehen, wie er mag. Und selbstverständlich die genialste Methode, Energie zu gewinnen, heißt Liebe. Lieben ist ein wechselseitiges Spenden von Energie. Und genau dann ist das eine tragfähige und dauerhafte Liebe, wenn dieser Austausch von Energie permanent vonstatten geht. Dann verfügen wir nicht etwa nur auch über die Energie des anderen, sondern wir vervielfachen unsere Energie. Das kann nicht pausenlos der Fall sein, wie überhaupt nichts im Leben pausenlos der Fall sein kann. Das unterliegt, wie Sie aus Erfahrung wissen, den üblichen Schwankungen. Es handelt sich ja um elektrischen Strom. Der hat ja auch so seine Spannungszustände. Mal Vollspannung, mal lässt die Spannung nach. Wir merken das beim Handyempfang, dass da Wellen unterwegs sind und dann gibt es eben Wellentäler und wir sind nicht so stark auf Empfang, dann müssen wir halt wieder eine kleine Weile warten, bis der Empfang wieder funktioniert. Tut mir leid, wir leben in einer technischen Welt, deswegen helfen uns technische Metaphern oft weiter als romantische Metaphern. Aber Romantik ist auch ein wunderbarer Energiespender. In der Art, wie Sie Romantik üben wollen, gemeinsam bei Kerzenlicht ein Abendessen zu zelebrieren, doch, ja, das spendet Energie. Da muss man sich nicht davor scheuen, vor solchen sehr simplen Maßnahmen. Ja, ein gemeinsames Wochenende irgendwo verbracht. Es muss nicht gleich London oder Rom sein. Es muss nicht zwingend mit Shoppingtouren verbunden sein. Es kann, die spenden auch Energie, ja, sind nur ziemlich teuer. Sie können auch ein Wochenende an einem österreichischen See verbringen. Das ist deutlich preiswerter und ich würde fast sagen, das ist wahrscheinlich auch hübscher, weniger stressig. Im Leben jedes Menschen ist Energie in Form von Gefühlen erfahrbar. Das ist, was Gefühle sind. Schwankungen der Energiefelder in uns. Wir befinden ja nicht darüber, welches Gefühl wir jetzt haben. Das unterliegt nicht der Entscheidung. Ich kann nicht entscheiden, so, jetzt bin ich froh gestimmt. Das erzählen uns zwar einige Ratgeber, aber das funktioniert nicht wirklich. Sie können dann andere glauben machen, sie seien froh gestimmt, aber glauben tun es nur sie selber. Andere wissen mit einem einzigen Blick in ihre Augen, was wirklich mit ihnen los ist. Also machen Sie nicht unbedingt anderen ein X für ein U vor, und zwar nicht aus moralischen Gründen, sondern aus energetischen Gründen. Anderen was vorzumachen, kostet sie Energie. Authentisch zu sein, so wie sie sind, spart ihnen Energie, macht sie glaubwürdig, und dann kommt auch viel Energie von anderen zurück. Weil dann wissen andere, wenn sie ihnen Energie geben, ist die auch gut aufbewahrt. Während wenn die sehen, dass sie mit Energie trügerisch umgehen, dann spendet ihnen niemand mehr Energie, weil die ist für nichts. Die verpufft. Gefühle sind unsere Energieschwankungen. In der Gefühlswelt zeigen sich die energetischen Gegebenheiten, die die persönliche Seele eines Menschen prägen, erkennbar. Bei diesen Menschen gibt es typischerweise diese Art von Gefühlsschwankungen. Zugrunde liegt all unseren persönlichen Seelen, wenn man es poetisch ausdrücken möchte, die Weltseele oder weniger poetisch, nüchterner, die kosmische Energie. Davon lebt unsere persönliche Seele, und in manchen Augenblicken ahnen wir das auch, dass unterhalb oder meinetwegen oberhalb oder hinter unserer persönlichen Seele ein unendlicher Raum sich auftut, aus dem heraus unsere Seele lebt. Und scheuen Sie sich nicht davor, das Weltseele zu nennen. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass schwerkranke Menschen, die mit dem Tod konfrontiert sind, viel sensibler diese zugrunde liegende Weltseele wahrnehmen und in der Lage sind zu sagen, das, was mich nun bedroht, was mein Leben bedroht, das ist die Person. Zwar schade, aber auf die Person kommt es nicht restlos an. Ich spüre, dass darunter etwas ganz anderes ist, etwas völlig Ruhiges und Weites, unendlich Weites, und beginnen stärker aus dieser unendlichen Weite, aus dieser Weltseele heraus zu leben. Das macht es ihnen leichter, mit dem Schicksal umzugehen. Gefühle gibt es allerdings nun wiederum in zweifacher Ausfertigung. Es gibt die positiven Gefühle, von denen wir selbstverständlich viel haben wollen und auch sollen. Die Freude beispielsweise, so viel wie möglich. Aber sicher ist eins, das Leben besteht bei keinem einzigen Menschen, minus eins, bei keinem einzigen Menschen nur aus Freude, sondern auch aus Ärger. In unterschiedlichem Maße, je nachdem, wie die persönlichen Schwankungen des Energiefelds ausgeprägt sind. Wir sind gut bedient, wenn der Ärger nicht überwiegt, und schon gar nicht in einer Beziehung soll er überwiegen. Dafür sind Beziehungen dann doch nicht da. Aber auszuschließen, dass es Ärger in der Beziehung gibt, ist vollkommen sinnlos. Ich möchte sogar sagen, gar nicht wünschenswert, weil was wäre denn die Freude, wenn es keinen Ärger gäbe? Freude wird wertvoll dadurch, dass wir sie auch nicht haben können. Und so mit all den anderen Gefühlen, Lüste, in dem Fall das Gefühl der Lust, nicht zwingend verbunden mit körperlicher Lust, sondern auch seelische Lüste, die aber nicht ausschließen können, dass wir auch seelische Schmerzen empfinden können. Den Schmerz zum Beispiel einer Enttäuschung, eines Verlassenwerdens. Ja, das ist mehr als unangenehm, aber wir können es nicht ausschalten, nicht für einen einzigen Menschen. Dadurch, dass wir diese Schmerzen empfinden können, werden ja wiederum die seelischen Lüste schöner und wir erfreuen uns stärker, wenn wir sie wieder gewinnen. Und so weiter und so fort. Alles, was es an positiven Gefühlen gibt, gibt es auch noch im negativen Gegenstück. Uns zu befreunden heißt, die positiven Gefühle nutzen, wo immer sie uns geschehen, und die negativen Gefühle zu akzeptieren. wo immer sie geschehen, die Wut, der Zorn und all diese negativen Gefühle, nur Sorge dafür zu tragen, dass sie nicht durchschlagen, dass sie uns nicht dauerhaft beschäftigen. Rachegefühle beispielsweise. Glauben Sie mir eins, das Rachegefühl, das Sie gegenüber einem Menschen haben, juckt diesen Menschen nicht. Das juckt nur einen, nämlich den, der das Rachegefühl hat. Sie vergällen sich das Leben, nicht dem anderen. Es sei denn, Sie können dem anderen wirksam das Leben zur Hölle machen, aber das würde auch wiederum sehr viel Investition von Ihrer Seite bedeuten und das würde wiederum Ihnen das Leben zur Hölle machen. Also besser, Rachegefühle kommen, genauso wie alle anderen auch. Die sollen auch ihren Platz haben, akzeptieren, aber bei Zeiten dann wieder nach anderen Gefühlen suchen. Und nun haben wir noch eine dritte Ebene für die Befreundung mit uns selbst. Das ist unser Geist. Die Sorge um und für unseren Geist. Ich meine damit nicht etwas Abgehobenes, ich meine damit unsere Gedanken. Menschen haben die Eigenart, sich Gedanken über alles Mögliche zu machen, sich Gedanken über das Leben zu machen, um das Leben besser zu verstehen. Das ist ja auch Gegenstand vieler Gespräche, die wir mit Freunden und Freundinnen führen. Verstehst du das, was das soll? Was steckt denn da dahinter? Wir interpretieren das Leben, um nach Möglichkeit zu einem Verständnis zu kommen, das uns die Basis dafür bietet, umzugehen mit der jeweiligen Lebenssituation. Gedankliche Bewältigung, Fragen regen unser Denken an. Was beobachte ich? Welche Erfahrungen mache ich? Wie hängt das alles zusammen, was ich wahrnehme und an Informationen bekomme? Was denke ich darüber? Was hat das alles mit mir zu tun? Was davon finde ich nachvollziehbar und überzeugend? Was bedeutet das für mein Leben? Was ist eigentlich Leben? Jedenfalls aus meiner subjektiven Sicht. Es geht nicht darum, objektiv zu sagen, was das Leben eigentlich ist. Das ist eine ewige Fragestellung. Aber entscheidend ist, dass ich eine subjektive Antwort darauf finde, mit der ich, mit der Sie jeweils leben können. Also nachdenklich zu sein, nicht pausenlos, aber immer wieder mal eine Nachdenklichkeit, um uns zu orientieren im Leben. Gedankliche Orientierung im Leben. Auch eine Orientierung zu finden heute im Umgang mit neuen Medien, die wir alle gebrauchen, glaube ich, weitgehend. Die haben einfach so große Vorteile, dass sie sozusagen umstandslos in unser Leben reingerutscht sind und wir uns es kaum noch vorstellen können, wie die Zeit mal war, als wir einem anderen Menschen nicht mal kurz eine WhatsApp oder eine SMS schicken konnten, sondern uns hingesetzt haben vor ein leeres Blatt Papier, lange davor saßen, den Stift in die Hand genommen haben und versucht haben, einige Sätze zu schreiben. Es war mühsam und dann noch einen Brief und die Briefmarke und zur Post gehen. Nostalgisch denken wir heute zurück an die Zeit, aber und es gibt auch die Stimmen, die sagen, das müssen wir wiederbeleben, aber kennen Sie sehr viele, die statt eine WhatsApp, die mal kurz rüberrutscht und schon kommt die Antwort, ein Brief und dann geduldig warten einige Tage auf die Antwort. Also die neuen Medien sind in unser Leben reingerutscht, weil sie große Vorteile für den Lebensvollzug haben, weil sie uns näher gebracht haben, unseren Liebsten, unseren Freunden. Und wie alles, was große Vorteile hat, selbstverständlich auch Nachteile haben. Wir sind abhörbar geworden. Auf Schritt und Tritt glauben Sie nicht, dass eine einzige Lebensäußerung von Ihnen unbekannt bleibt. Es ist nicht so, dass irgendjemand sitzt und speziell Ihre Person pausenlos trackt, wie der Fachbegriff heißt, also nachvollzieht, wo Sie sind, was Sie tun, wohin Sie sich bewegen. Aber die Informationen werden aufgezeichnet alle. Und für jemanden, der sich mal interessieren würde, zum Beispiel wenn sie sich für die falsche Partei bewerben, dann kommen plötzlich alle Informationen zum Vorschein. Niemand weiß woher, sie sind einfach da. Und selbstverständlich können auch alle Bilder, die sie jemals jemand anderen zugesandt haben, irgendwann für die Öffentlichkeit im Internet stehen. Nichts von dem, was wir heute neuen Medien anvertrauen, ist jemals wieder zurückziehbar. Der Brief konnte entweder in eine Ecke verräumt werden oder konnte angezündet werden und dann war aus. Die Informationen können Sie nicht mehr anzünden. Sie können höflich bei Facebook nachfragen, ob Ihr Account gelöscht werden kann und Sie werden die Antwort bekommen, selbstverständlich. Aber glauben Sie nicht im Traum daran, dass das geschieht. Das sind Daten und man spricht aus gutem Grund vom Data Mining, also Goldader, die angebohrt wird und weiterverfolgt wird. Daten in ihrer riesigen Summe sind eine Macht, nicht zwingend die Daten in Bezug auf ihr persönliches Leben, aber in der großen Summe. Ja, das bietet wiederum riesige Vorteile. Es zeichnet sich immer deutlicher ab. Der Algorithmus, der auf Krankheiten angesetzt wird bei einem Menschen, erkennt Krankheiten zuverlässiger als der Arzt, weil der einfach alle Möglichkeiten auschecken kann in Sekunden, wofür der Arzt längere Zeit braucht und dann immer noch eine Menge Möglichkeiten einfach nicht im Kopf präsent hat, weswegen es schon sinnvoll ist, dass mehrere Ärzte auf etwas drauf gucken. Also ich bin fern davon, all das ablehnen zu wollen, aber wir sollen umgekehrt aufmerksam sein darauf, dass wir nach Möglichkeit die negativen Seiten uns bewusst machen und im Maß halten. Mehr können wir nicht, ausschalten können wir sie nicht. Es wird zwar davon geträumt, die absolute Verschlüsselung zu erfinden, aber bedenken Sie eins, wenn die absolute Verschlüsselung möglich ist, ist sie auch für Kriminelle möglich. Und dann kann man niemandem mehr auf die Spur kommen, der das Gesetz verletzt hat. Denn das ist auch ein Vorteil der Datentracker. Man kann dem Verbrechen auf die Spur kommen, denn es gibt quasi keinen Verbrecher mehr, der ohne Handy auskommt und ohne E-Mail zu verschicken und ohne im Internet sich zu verabreden mit seinen Kollegen. Und all diese Spuren können nachverfolgt werden. Ich möchte sagen, es ist eine Frage unserer Selbstfreundschaft auf der geistigen Ebene, auf der gedanklichen Ebene, heute uns diese digitale Dimension klarer zu machen und für uns selber zu finden, was ist mein Maß, umzugehen mit Daten? Wie sieht meine digitale Souveränität aus, um das mal so zu formulieren? Schaffe ich es auch mal, Zeit für mich zu reservieren und nicht pausenlos präsent zu sein, damit ich mich nicht auflöse im permanenten Austausch von Informationen und der permanenten Zugänglichkeit von Daten? Gedanken unterliegen außerdem, Sie sind jetzt schon daran gewöhnt, dem Phänomen, es gibt einerseits positive Gedanken und es gibt andererseits negative Gedanken. Und die Selbstfreundschaft besteht darin, uns selbstverständlich einerseits zu befreunden damit, dass wir positive Gedanken haben können und auch haben sollen, aber uns auch damit zu befreunden, dass es auch negative Gedanken gibt und auch geben soll. Da muss ich leider einem großen Zug der Zeit widersprechen, der speziell in Österreich, möchte ich mal sagen, in Railchat-Geschwindigkeit das Land durchquert hat. Man darf es fast nicht mehr äußern, dass man das Positivdenken auch ein bisschen kritisch sieht. Es hilft nichts, wenn Sie immer positiv denken. Es kommen trotzdem negative Dinge auf Sie zu. Besser, Sie denken ab und zu, nur das, ich sage nicht permanent, Sie denken ab und zu auch mal negativ. Also zum Beispiel, Sie haben ja das Glück, dass Sie eine tolle Bahn haben in Österreich, Aber wenn ich in Deutschland einen Zug besteige, denke ich negativ. Und damit fahre ich gut. Denn wenn der Zug das macht, was ich im Verdacht hatte, der kommt nicht pünktlich an, dann macht mir das nichts, weil ich habe keine knappen Termine gemacht, aus Vorsicht, weil ich negativ gedacht habe. Kommt der Zug aber mal pünktlich an, dann ist das ein Grund zum Jubel und zur Freude. Dann tanze ich auf dem Bahnsteig nach Ankunft und bestelle mir gleich ein Espresso. Dieses Fest muss gefeiert werden. Ich will damit sagen, mit ab und zu, wo es angebracht ist, negativ denken, sind wir besser vorbereitet auf die Wechselfälle des Lebens, denen wir nicht entgehen. Glauben Sie nicht daran, dass die Wechselfälle des Lebens deswegen kommen, weil Sie negativ gedacht haben. Es kommt nämlich auch nicht immer positiv, wenn Sie positiv gedacht haben. Führen Sie mal Statistik darüber, dann kommen Sie da schnell dahinter. Es gibt sie nicht, die selbsterfüllende Prophezeiung, weder auf der negativen noch auf der positiven Seite. Leben ist nicht vollständig in unseren Händen. Es geschehen Dinge im Leben, die zufällig sein mögen, vielleicht auch schicksalhaft, die wir nicht hundertprozentig beherrschen können. Besser, wir sind bereit, damit zu leben. Das Leben wird leichter, wenn ich mir nicht denke, dass es immer leicht sein muss. Damit haben wir schon einiges getan für unsere Selbstfreundschaft, aber jetzt steht uns doch noch ein entscheidender Schritt bevor. Der ist nicht ganz leicht, aber wir müssen ihn gehen, in dem Fall tatsächlich müssen, weil niemand außer uns diesen Schritt gehen kann. Und dieser Schritt besteht darin, für uns selber Festlegungen zu treffen, die die Frage beantworten, wer bin ich? Da können Sie nämlich normalerweise endlos fahnden und werden bis ans Ende Ihrer Tage nicht fertig werden, denn wir sind verzweigt und unendlich, mit unendlicher Weite letzten Endes ausgestattet. Wir wissen jetzt schon, warum. Aber wir können Festlegungen für uns treffen und bestimmen, das bin ich. Vielleicht halten Sie das für anmaßend, aber das ist nicht so. Es ist unabdingbar, in ziemlich genau 7 Punkten diese Festlegung zu treffen. Erstens, was sind meine wichtigsten Beziehungen? Denn das bin ich. Ich bin der, der mit dieser Liebe leben darf, der diese Freunde hat, der diese tollen Kollegen hat. Wenn ich das weiß, dass das ein guter Teil von mir ist, dann kann ich mich um diese Menschen auch besser kümmern. Dann ist mir klar, toll, dass ich diese Liebe leben darf, aber das fordert mir auch ab, mich darum zu kümmern, um diesen Menschen, den ich liebe. Und nicht in meinem Inneren vergraben, naja, muss ich ja nicht jeden Tag den merken lassen, dass ich ihn liebe. Das ist sozusagen mein Geheimnis. Nee, das darf schon auch mal kenntlich werden. Verbal oder nonverbal oder welche Sprache auch immer Sie bevorzugen, gehen Sie auch mal auf die Sprachebene ein, die der andere bevorzugt, damit er oder sie die Botschaft gut versteht. Und die Freundschaft zu pflegen und die Kollegialität zu pflegen, denn diese Definition kann niemand sonst leisten außer Ihnen. Wer soll Ihnen sagen, was Ihre wichtigsten Beziehungen sind? Das kann nur ein einziger Mensch und das sind Sie. Und niemand von Ihnen würde sagen, das sind aber nebensächliche Dinge für mein Leben. Nein, das sind hauptsächliche. Und achten wir darauf, diese Beziehungen bei Zeiten zu pflegen, wenn es uns gut geht, denn wir werden sie bitterlich brauchen, wenn es uns nicht mehr gut geht. Dann bewähren sich diese Beziehungen. Gemeinsam sind wir nämlich sehr, sehr stark. Auch wenn eine schwere Last auf unseren Schultern lastet, aufgrund schwerer Krankheit oder etwas sonst Übles erlebt zu haben, eine Entlassung, ein Verlassenwerden erlebt zu haben, werden Sie bemerken, wenn Sie das mit anderen teilen können, und das können Sie nur mit Menschen, die Ihnen sehr vertraut sind, dann wird die Last leichter, so schwer sie auch sein mag. Aber nur dann, wenn Ihnen diese Beziehungen dann auch zur Verfügung stehen. Sie können nicht vertraut werden mit einem Menschen, wenn es schwer wird. Da läuft nämlich jeder weg. Außer denen, mit denen Sie schon einen guten Teil des Lebens geteilt haben und wo eventuell Sie schon unter Beweis gestellt haben, Sie sind auch nicht weggelaufen, als es dem anderen schlecht ging. Eine Art von sozialem Immunsystem können wir auf die Weise aufbauen, in dem sehr, sehr vieles an Wechselfällen des Lebens aufgefangen werden kann. Zweitens, nur Sie können festlegen, was die wichtigsten Erfahrungen in Ihrem Leben waren und sind, die Sie so geprägt haben, dass Sie sagen können, das bin ich, der diese Erfahrung gemacht hat. Für mich selber zählt dazu eine dreimonatige Indienreise, die ich schon als Student unternommen habe und die mir zu einem relativ frühen Zeitpunkt einen Kulturschock vermittelt hat, der tief getroffen hat, der mich schier aus der Bahn geworfen hat, aber mir gerade deswegen ein für alle Mal gezeigt hat, in einer anderen Kultur können elementare Dinge völlig anders gesehen werden. Das Leben, die Krankheit, der Tod, das, was nach dem Tod kommt, kann völlig anders gesehen werden als hier. Und niemand könnte sagen, wir haben die Wahrheit oder die haben die Wahrheit. Es sind unterschiedliche Sichtweisen auf die mutmaßliche eine Wahrheit, die wir aber alle nicht eins zu eins besitzen. Ich habe diese Erfahrung gerade eben wieder erweckt, weil ich unlängst 4 Wochen wieder in Indien war und bemerkt habe, geändert hat sich eigentlich nichts. In 40 Jahren, man redet zwar auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen viel davon, Indien, eine enorme Steigerung des Bruttosozialprodukts, kann ja sein, aber das bedeutet für mindestens 1,25 Milliarden von den 1,3 Milliarden Inder gar nichts. Das kommt viel weniger an als bei uns, wo wir uns auch darüber beklagen, dass von wirtschaftlichem Wohlergehen zu wenig bei den Menschen ankommt. Mag sein, das lässt sich aber vielleicht auch modifizieren wieder. Dort kommt nichts bei den Menschen an. Der Großteil der Menschen lebt in der Not. Immerhin nicht mit Hunger, aber mit der Angst, was ist am nächsten Tag. Und da schützt sie kein Arbeitsschutzgesetz, da gibt es keine Arbeitslosenversicherung, da gibt es keine Krankenversicherung, da gibt es nichts von dem, was uns lieb und teuer ist. Und es hat mich, wie damals auch schon, erschüttert. Wie soll da jemals was Menschenwürdiges entstehen? In unserer Not, war mit meiner Frau dort, haben wir den jungen Mann, der uns alles Mögliche dort gezeigt hat und erklärt hat, mit Hingabe über fast die ganze Zeit, gefragt, was sein Lebenstraum ist. Und er sagte, sein Lebenstraum ist, Bauer zu werden und 2, 3 Kühe zu haben. Von der Milch kann er die Familie ernähren, die er schon gegründet hat. Wie viel Liter gibt so eine Milch? Gibt so eine Kuh? Wie viel Liter Milch habe ich ihn gefragt? Er sagte 5 Liter am Tag. Habe ich ihn gefragt, weißt du, was die Kühe im Westen geben? Dann sagte er, ja, das weiß ich. Aber meine Medikamente hole ich in der Apotheke und trinke ich nicht mit der Milch. Denn die Kuh geht in der Gegend rum, hier eine Bananenschale, dort eine ausgefranste Kokosnuss, dort noch ein Grashalm und nimmt damit alles zu sich, was sie vor Krankheiten bewahrt, zeitlebens. Sie darf ja als heilige Kuh ein langes Leben führen Und dafür muss sie sich bei Zeiten rüsten. Das kostet dann zwar Milchmenge, aber bringt Milchqualität. Gut, dann haben wir uns erkundigt, was eine Kuh kostet und haben ihm gleich die erste geschenkt. Denn das schien uns die optimale Entwicklungshilfe, ohne alle Verluste, direkt von Mensch zu Mensch, damit auch identifizierbar, das sind die Menschen mit diesem Namen, mit diesem Gesicht, mit dieser Geschichte und wir wissen auch, welcher Mensch mit welcher Geschichte, da können wir wieder hinkommen, können die Kuh besichtigen, können die Milch trinken und können uns daran erfreuen, dass wir wenigstens ein winziges Quäntchen dazu beigetragen haben, dass die Not gelindert wird. Drittens, festzulegen für uns selbst, wohin, wofür, wozu soll es in meinem Leben gehen? Wer soll das festlegen, wenn nicht wir selber? Und das hat doch eine Bedeutung. Was ist der Traum, den ich in meinem Leben folgen will? Was ist die Sehnsucht? Was ist mein Glaube? Woran glaube ich? Was ist mein Weg, der entweder ein Ziel hat, aber nicht haben muss? Aber was ist mein Weg, den ich gehen möchte? Denn sobald für das Allernötigste gesorgt ist, insofern ist dieser Punkt kein indisches Problem. Indische Menschen müssen nicht definieren, wohin, wofür, wozu, aus dem einfachen Grund. Es ist klar, es geht darum, am nächsten Tag weiter zu überleben. Da muss man sich keine weitergehenden Gedanken machen. Eine Studentin kam nach einem Vortrag an der Universität auf mich zu und sagte, ich werde versklavt. Dann habe ich sie gefragt, wer versklavt Sie? Dann sagte sie, mein Ehemann, den sie sich wie alle nicht selber ausgesucht hat. Und das bedeutet, sie muss sich keine Gedanken darüber machen. Sie würde sich gerne Gedanken machen, was sie in ihrem Leben alles machen kann, wohin sie überall reisen kann, auf der Welt. Es kann nirgendwo hin, ohne Erlaubnis des Ehemanns, ohne von ihm Geld zu bekommen. Sie sagte, ich will mich nicht beklagen, er ist ein guter Ehemann. Er hat mir erlaubt zu studieren. Oh, liebe Studentinnen, in westlichen Ländern, wollen wir für einen Moment innehalten und das für eine Errungenschaft halten, bevor wir dann weitergehen und weiter nach weiteren Schritten der Emanzipation suchen? Aber das ist schon mal was, wonach eine indische Frau, also offenkundig jedenfalls eine junge, intelligente Frau, strebt. Wenn sie dieses Joch loswerden könnte, dann würden sich für sie Fragen stellen, alle die Fragen, die wir zu gut kennen. Dann muss sie ihrem Leben selber Sinn geben. Wohin will ich in meinem Leben? Wozu lebe ich? Wofür? Und was ist der Sinn meines Lebens? Dann geht diese Herausforderung los. Wir dürfen ja frei wählen, welche Herausforderungen wir lieber annehmen. Und ich kenne ganz wenige Menschen, die nach Indien gehen, sich von einem dortigen Ehepaar verheiraten lassen und dann freiwillig auf sämtliche Freiheiten verzichten, die wir im Westen mit größter Selbstverständlichkeit in Anspruch nehmen und nicht mehr wissen, dass es Freiheiten sind, die toll sind und über die wir uns freuen können. Wir müssen uns fragen, dafür oder definieren, festlegen, dafür bin ich da. Das ist meine Aufgabe, die ich übernehme. Das ist die Pflicht, der ich nachkomme, nicht weil man sie mir auferlegt hat, sondern weil ich sie anerkenne und übernehme. Denn dann, wenn Menschen wissen, wofür sie da sind und worum es für sie im Leben geht, dann können sie auch Mühen auf sich nehmen, dann können sie auch Leid auf sich nehmen, das nun mal im Leben über uns kommen kann und dann bewältigt werden will, weil dann können wir hier nicht ausweichen. Viertens, festlegen, was sind unsere Werte? Manchmal wird beklagt, dass unsere Gesellschaft keine Werte mehr habe. Das kann sein, aber das könnte damit zusammenhängen, dass zu viele Menschen in dieser Gesellschaft keine Werte mehr haben. weil sie die für sich selbst nicht definiert haben. Was sind die Werte, die ich richtig und wichtig finde und möglichst nicht nur theoretisch, sondern die ich auch praktisch verwirkliche? Also zum Beispiel der Wert der Gerechtigkeit, die wir einklagen in unserer Gesellschaft. Aber Achtung, Gerechtigkeit beginnt in der eigenen Familie. Bin ich gerecht gegenüber meiner Frau, gegenüber meinen Kindern? Behandle ich sie gerecht? Und behandle ich mich gerecht? Werde ich meinem Körper gerecht? Werde ich meinen Gefühlen gerecht? Werde ich meinen Gedanken gerecht? Und wenn wir damit einen Eindruck von Gerechtigkeit gewonnen haben und wie schwierig die ist, schon auf der Ebene, dann finden wir vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass Gerechtigkeit in der Gesellschaft kein leichtes Thema ist. Es ist ein Thema und wird es immer sein. Das Band der Gesellschaft ist Gerechtigkeit. Aber absolute Gerechtigkeit hat auf Erden noch niemand jemals gesehen. Die ist nicht möglich. Es sind immer nur Schritte zur Gerechtigkeit, Verbesserungen möglich unter Inkaufnahme von Verschlechterung. Ein Wert, für den ich eine Lanze brechen möchte, weil viele Menschen ihn übersehen, ist der Wert der Verlässlichkeit. Wenn Sie mal die Verlässlichkeit aus Ihrem Leben rausrechnen würden, dann würden Sie ganz schnell bemerken, dass dieses Leben zusammenbrechen würde. Wenn Sie nicht mehr verlässlich sind gegenüber anderen, werden andere Ihnen gegenüber auch nicht mehr verlässlich sein. Weder in der Verabredung, in bescheidenen Verabredungen, noch in schwierigeren Dingen. Und wenn die Verlässlichkeit auch der Menschen in unseren Institutionen aufhören würde, also sagen wir mal, der Feuerwehrmann, wenn Feuer ist und die Glocke läutet, sagt, ich muss jetzt einfach noch das Kartenspiel zu Ende bringen, was geht mich das Feuer an? Und der Polizist, bei dem sie eine Anzeige erstatten wollen, sagt, hab heute keine Lust, eine Anzeige entgegenzunehmen. Also wenn die Verlässlichkeit aufhören würde, würde das Leben zusammenbrechen. Das scheint mir, Verlässlichkeit wird gerne als ein peripherer Wert. Ja, es gibt wichtigere Werte, wie zum Beispiel Gerechtigkeit. Gerechtigkeit können Sie vergessen, wenn der Wert der Verlässlichkeit ausfällt. Dann wird sich niemand mehr um Gerechtigkeit kümmern. Fünftens, festzulegen für uns selbst, was sind unsere Gewohnheiten, die das Leben nämlich leichter machen. Gewohnheiten erscheinen als wiederum, na gut, die hat man halt. Und eigentlich sind sie fast störend, die Gewohnheiten. Man soll ja leben und nicht in Gewohnheiten versinken. Also für den Fall, dass Sie das Gefühl haben, in Gewohnheiten zu versinken, habe ich einen tollen Vorschlag. Sie kommen heute Abend nach Hause, schließen die Wohnungstür auf und dann legen Sie den Wohnungstürschlüssel an einem ungewohnten Ort ab. Dann ist Ende mit der Langeweile in Ihrem Leben. Schon am nächsten Morgen geht's rund. Wir verdanken den Gewohnheiten ziemlich viel, nämlich solche sinnlosen Aktionen starten zu müssen. Gewohnheiten haben den riesigen Vorteil, sie sparen uns Kräfte, weil da läuft einfach etwas automatisch wie von selbst ab. Da müssen wir nicht drüber nachdenken, wir müssen keine aufwendige Entscheidung treffen. Wenn ich nach Feldkirch komme, kenne ich die Wege, ich habe gewohnte Wege hier in Feldkirch, und liebe diese Wege, es kostet mich keine Entscheidung, ich bin irgendwann mal zum ersten Mal hier angekommen. Wo geht's hier lang? Was gibt's hier? Also muss ich Erkundungsgänge machen, da ist eine Sackgasse, da ist es uninteressant, da ist es interessant. Und das kostet Kraft. Zum einen physische Kraft, zum anderen seelische und denkerische Kraft. Ich kann nicht meine philosophischen Gedanken nachhängen, sondern ich muss zusehen, dass ich mich hier orientiere. Und meine ganze Glühbirne glüht schon allein davon, dass ich mich in dem kleinen oder großen Feldkirch orientiere. Also Gewohnheiten haben einen riesigen Vorteil. Und wenn es mal ein bisschen schwierig wird im Leben, und das kommt häufig vor, kein Problem, ziehen wir uns zurück in unsere Gewohnheiten. Die fühlen sich ganz vertraut an. Da sind wir nicht fremd, da sind wir zu Hause. Da können wir durchatmen, und wenn wir gut durchgeatmet haben, dann können wir wieder raus und können an was Neues ran, neue Menschen kennenlernen und was anderes tun. Sechstens, festzulegen, was sind meine Ängste? Was sind meine Verletzungen? Was sind die Traumata, die ich erfahren habe? Zu bestimmen, was das ist. Und das einfach als Teil unseres Selbst zu nehmen. Das ist vielleicht ein ungewohnter Gedanke und das ist vielleicht auch nicht ganz so leicht am Anfang, das zu tun, eine Verletzung unser eigen zu nennen. Aber das Problem ist, wenn Sie das nicht tun, werden Sie es auch nicht los. Halten es aber für fremd und kämpfen dagegen an, ohne es jemals loszuwerden. Während wenn Sie bestimmen, das ist Teil meiner Selbst, hört der Kampf auf. Und dann können Sie sich anderen Dingen zuwenden, die im Zweifelsfall wichtiger sind im Leben. Und das ist der siebte und letzte Punkt, festzulegen, was ist schön für mich. Denn wenn Sie wissen, was schön ist für Sie, können Sie das immer wieder aufsuchen und daraus enorme Kraft gewinnen, immer und immer wieder. Schönes steht uns in reichem Maße zur Verfügung, schöne Genüsse, schöne Gespräche, schöne Gedanken, schöne Momente, schöne Anblicke, schöne Tätigkeiten, schöne Erfahrungen. In tausendfältiger Fülle steht Schönes zur Verfügung. Aber viele Menschen sind sich nicht klar darüber, was für sie schön ist. Ich habe schon so manchen Menschen gefragt, was ist für sie schön? Und ich habe schon so manches Mal zur Antwort bekommen, in meinem Leben gibt's nichts Schönes. Dann habe ich gefragt, darf ich mit Ihnen gemeinsam auf die Suche gehen? Und wir haben immer was gefunden. Nur, dass sich der Mensch darüber nicht bewusst war. Das ist aber wichtig, sich darüber bewusst zu sein, wie schön Freundschaft für mich, sagen wir mal zum Beispiel, ist. Denn erstens kann ich das dem Freund sagen. Das finden Freunde und Freundinnen toll, dass sie schöne Freundinnen und schöne Freunde sind. Und dass die Freundschaft schön ist und tatsächlich gibt sie uns sehr viel Kraft. Und so mit allen anderen Dingen, etwas Schönes im Leben zu haben, kann jede Verletzung, kann jede Angst nicht ungeschehen machen, aber überwölben, übertrumpfen, möchte ich geradezu sagen. Damit haben wir den entscheidenden Schritt zur Selbstfreundschaft gemacht, wenn wir all das beherzigen und noch ein paar Kleinigkeiten mehr, für die jetzt die Zeit nicht gereicht hat, dann kommen wir uns näher, nicht zu nahe, wie es in der Liebe leicht geschehen kann, wo wir es immer wieder mal übertreiben mit der Nähe und die anderen untertreiben es mit der Nähe, sondern in der Freundschaft können wir genau das freundliche Verhältnis zu uns selber gewinnen, dass wir zu uns selber im richtigen Maß sind, der Nähe und manchmal auch der Distanz, die wir auch zu uns selber brauchen, eine Distanz, aus der heraus wir über uns auch mal lachen können. Das fällt uns merkwürdigerweise in der Freundschaft leichter als in der Liebe, die oft so ernst ist, wie sie nicht sein soll. Manchmal denke ich mir, könnte man doch einige Elemente der Freundschaft in die Liebe reinbringen, dann würde sie vielleicht besser tragfähig sein. Und das gilt ganz sicher auch in Bezug auf die Selbstliebe. Könnten wir doch etwas mehr Selbstfreundschaft in dieses Konzept der Selbstliebe reinbringen, dann wäre die verträglicher für eine große Zahl von Menschen. Wir brauchen dieses gute Verhältnis zu uns selbst nicht um seiner selbst willen, sondern wir brauchen es um des Verhältnisses zu anderen willen. Insofern fehlt der Selbstfreundschaft jeglicher Egoismus. Sie setzt zwar bei uns selbst an und nimmt das Ich auch ganz ernst, aber nicht zum Zweck, bei diesem Ich zu bleiben, sondern uns anderen Menschen zuzuwenden. Wir sind ja selber die größten Nutznießer, wenn wir uns anderen Menschen zuwenden. Denn dann wenden sie uns mit Liebe und Hingabe auch uns wiederum zu. Und wenn das ein wechselseitiger Prozess ist, dann geht es uns allen besser und dann wird das Leben leichter. Herzlichen Dank.